ARD Sounds.
Ich sage ganz klar, wir wissen momentan, dass wir die Stundentafel im nächsten Jahr im ganzen Land nicht absichern können.
Vor euch steht der Kai Wegner, den ihr kennt. Vor euch steht der Kai Wegner, der weiß, worum es jetzt geht.
Ja, und vor Ihnen steht der Gastgeber der Spreepolitik, der auch weiß, worum es jetzt geht. Um einen vertieften Blick auf den landespolitischen Betrieb oder besser die Betriebe in Berlin und Brandenburg. Dazu schon mal herzlich willkommen. Es war eine ganze Menge los in dieser Woche. Die CDU hat ihren Spitzenkandidaten für die Abgeordnetenhauswahl gekürt in Berlin. Und in Potsdam war Bildungsminister Gordon Hoffmann sehr präsent. Zum einen, weil er eine Grundschule in Bestensee unterstützt hat. Zum anderen, weil er eine düstere Vorschau ins nächste Schuljahr gegeben hat. Und dann gab es in Berlin auch noch Neuigkeiten von gleich zwei Untersuchungsausschüssen. Das also unser Programm jetzt. Nun wissen Sie,
worum es jetzt geht.
Danke, Kai Wegner. Ich bin Thorsten Gabriel aus der RBB 24 Landespolitikredaktion in Berlin. Hallo. Ja, bleiben wir doch gleich bei ihm, dem regierenden Bürgermeister und CDU-Landesvorsitzenden. Am Dienstag wurde er von seiner Partei zum Spitzenkandidaten für die Berliner Abgeordnetenhauswahl gekürt. Endlich, könnte man sagen, denn alle anderen Parteien haben das schon erledigt. Sabine Müller ist bei mir, meine Kollegin aus der Berliner Landespolitikredaktion des RBB. Hallo Sabine.
Hallo Thorsten.
Sabine, wir beide waren am Dienstagabend auf dem Parteitag der CDU und ich würde sagen, ja, wir waren schon vorher gespannt, wie es werden würde, aber es wurde dann doch ganz anders spannend.
Genau, also wir wollten schon wissen, wie läuft das ab mit der Spitzenkandidatenkür von Kai Wegner, hatten uns aber tatsächlich nicht so viel erwartet, weil angekündigt war, das wird per Handzeichen gemacht, also einfach Akklamation. Wir sind mal davon ausgegangen, da traut sich dann keiner, die Hand nicht zu heben, und hatten uns auf einen sozusagen relativ smoothen Abend eingestellt. Aber dann trat da auf einmal bei der Aussprache zur Rede von Kai Wegner noch jemand ans Rednerpult und sagte, naja, also er habe ja doch gewisse Zweifel daran, dass das der richtige Spitzenkandidat sei und er werde jetzt mal locker gegenkandidieren.
Und damit nahm der Abend einen ganz anderen Verlauf, über den wir gleich noch en Detail sprechen werden. Vielleicht fangen wir mal am Anfang an, auch mit der Location. Also das Ganze hat in Neukölln stattgefunden, in einer ehemaligen Zigarettenfabrik. War auch ein besonderes Flair, muss man sagen, vor allen Dingen mit langen Wegen irgendwie.
Ja, das auf jeden Fall. Also wer aufs Klo musste, musste sich Zeit nehmen. Also die hatten das schon ganz schick gemacht, wirklich mit einer fetten, was war das, eine LED-Wand? Ich weiß gar nicht, wie das technisch heißt. Ne?
Ja, also, genau, es war eine riesige Bildschirmwand, muss man sagen.
Eine riesige Bildschirmwand. Beleuchtung war ein bisschen seltsam, alles so in Pink getaucht. Also ein CDUler sagte irgendwann zu mir, also diese Puffbeleuchtung sei doch etwas seltsam gewesen. Aber es hatte schon durchaus Charme. Man konnte allerdings wohl von der Bühne relativ schlecht in den Saal sehen, weil die Lichter, also jeder, der da vorne stand, hat gesagt, ich sehe zwar überhaupt nicht, zu wem ich hier spreche, aber ich rede mal.
Genau, was eine Abstimmung per Hand vielleicht auch schwierig gemacht hätte, muss man im Nachhinein sagen.
Oder einfach, weil Kai Wegner nicht gesehen hätte, welche Hände nicht hochgegangen sind, ne?
Genau. Und dann trat jedenfalls er ans Rednerpult, Kai Wegner. Man wusste schon vorher, er würde ungefähr so eine Stunde reden wollen. Ich weiß nicht, mit welchen Erwartungen bist du denn da hingegangen? Was hast du für einen Kai Wegner erwartet?
Ich hatte einen sehr kämpferischen Kai Wegner erwartet, weil ich meine, seine Position ist im Moment nicht so richtig doll. Wir haben ja auch hier in der Spreepolitik schon so oft drüber gesprochen, dass es einfach nicht läuft für ihn seit Jahresbeginn. Und auch vor dem Parteitag, alle in der CDU, mit denen ich gesprochen habe, die haben gesagt, jetzt aber Aufbruchszeichen und jetzt Ruder rumreißen und so weiter. Also ich habe gedacht, der gibt von Anfang an 100% Gas. Hat er aber nicht, oder Thorsten? Also nee. War zumindest unser Gefühl.
Ja, ich glaube, bei uns beiden war so ein bisschen die Verwunderung, dass da ein sehr stiller, zurückgenommener Kai Wegner begonnen hat zu sprechen.
Nachdenklicher. Wie war das damals vor 3 Jahren? Ne? Also genau. So hat er ja angefangen. Keiner hat uns vor 3 Jahren zugetraut, dass wir bei der Wiederholungswahl und vorher war dies und dann war das. Es war auch sehr, sehr langatmig am Anfang.
Genau,
ne?
Sehr kleinteilig. Dann haben wir dies gemacht, dann haben wir das gemacht. Ich weiß noch, dass ich irgendwann zu dir parodistisch sagte, dann sind wir aufs Klo gegangen oder irgendwie so. Also es war wirklich eine Rede, die sehr detailverliebt war am Anfang und wo man aber auch gemerkt hat, also es der Szenenapplaus blieb erstmal aus. Er brauchte so eine Viertelstunde, glaube ich, wo man sagte dann, jetzt hat er Betriebstemperatur gehabt, oder?
Ja, und bis auch das Publikum Betriebstemperatur hatte, also die Delegierten. Wir haben zwischendrin immer mal gesagt, da hätte doch jetzt eigentlich mal Applaus kommen müssen. Also Wegner hat gebraucht, die Delegierten haben gebraucht. Es ist dann aber gekommen. Er hat dann auch länger gesprochen, als wir eigentlich gedacht hatten, 75 Minuten. Und hinterher, wir machen ja immer Applausometer, ne? Wir gucken dann ja auch immer, wie lange wird applaudiert. Und da haben die Delegierten alles gegeben und haben wirklich fast 7 Minuten da stehend gestanden und applaudiert. Also da war dann, glaube ich, auch wirklich der Drive jetzt für den Wahlkampf da oder zumindest sollte unbedingt so demonstriert werden.
Und natürlich geht man in 75 Minuten einmal durch den kompletten politischen Garten durch und guckt auf die Blumen, die da so erblüht sind. Das ist schon das, was man erwartet. Aber was ich auch erwartet hatte, war natürlich die spannende Frage, wie geht er mit den Negativschlagzeilen des letzten halben Jahres um? Also das ging ja los mit seinem Verhalten beim Stromausfall im Berliner Südwesten über schlechte Kommunikation beim Glatteis, die Fördergeldaffäre und was man da alles aufzählen könnte. Als nach einer Stunde immer noch nichts dazu gekommen war, war ich mir eigentlich sicher, das lässt er einfach aus, da redet er nicht drüber. Und dann kam es aber doch ein klein bisschen anders.
Ja, ich hatte auch gedacht, das räumt er wenn am Anfang ab, aber nee, es kam auch wirklich super kurz. Also er hat gesagt, es ist für uns nicht gut gelaufen seit Jahresbeginn, wo ich so dachte, für uns. Ja. Dann kam auch der Satz, es ist für mich nicht gut gelaufen seit Jahresbeginn, aber dann war auch gleich wieder der Blick nach vorne.
Aus Fehlern muss man lernen, genau, ja. Für mich auch überraschend, dass man das, nachdem das Publikum schon so auf Stimmung ist, dann nochmal so einen Dämpfer reinsetzt und sagt, war nicht gut.
Ja, ich hatte bei der Rede mindestens, würde ich sagen, dreimal das Gefühl, jetzt ist die Stimmung da, jetzt hat er seine Punkte gemacht, jetzt kommt er zum Ende. Und dann ging es aber immer nochmal weiter und er machte dann auch immer so Schlenker, wo man so dachte, ja, hat er doch schon gesagt oder wieso kommt er denn jetzt nochmal mit den Grünen? Er hatte doch gerade seine Leute so richtig bei sich und so. Eventuell hatte das damit zu tun, dass er vom Skript abgewichen war und dann irgendwie dachte, jetzt muss ich aber doch nochmal das. Also ich finde, es hätte knackiger und kürzer sein können.
Zumal er wirklich, wie du es gesagt hast, finde ich, in den starken Momenten, da wo es dann wirklich den Szenenapplaus gab, ja auch im Grunde nichts von dem hat spüren lassen, was das letzte halbe Jahr mit ihm geschehen ist an Negativschlagzeilen. Das war ja alles wie weg.
Wir können ja vielleicht mal gucken, was die Themen waren, wo es Szenenapplaus gab. Das waren klar, die kontroversen Themen, ja, sowas wie Randbebauung Tempelhofer Feld, hat er gesagt, wer das will, muss am 20. September CDU wählen. Yay, Riesenapplaus. Geschichten wie Verkehr, keine Verbote, sondern Angebote, klar, kennen wir auch schon, aber dann sagte er, also mit uns ist auch in 10 und 20 Jahren nein, für immer das Autofahren in Berlin erlaubt.
Das kam ist so schön, das können wir uns mal direkt anhören.
Unbedingt.
Wir geben Antworten. Für Nutzer der Öffis. Wir geben Antworten, ja, für Radfahrerinnen und Radfahrer, für Fußgänger. Aber wir sagen auch ganz deutlich, mit uns wird auch in 10, 20, nein, für immer, das Autofahren in dieser Stadt erlaubt sein, liebe Freundinnen und Freunde.
Oder so Geschichten wie Bildung. Da wurde er auch relativ leidenschaftlich, engagiert, laut, hat dann gesagt, also lesen, rechnen, schreiben ist wichtig, statt gendern, wichtiger als der Gender waren einige Parteien. Ich hatte das Gefühl, das war der allerlauteste Applaus überhaupt. Also er hat schon gewusst, mit welchen teilweise sicherlich auch etwas populistischen Sprüchen er seine Partei dann bekommt.
Und dann hätte man davon ausgehen können, ja, also wenn jetzt abgestimmt wird, per Hand, das geht gut, dann gibt es diesen unscheinbaren Punkt Aussprache, wo alle vorher davon ausgegangen sind, naja, da wird nicht viel passieren, da gibt es maximal noch ein paar Zusprüche und das ist es dann. Und so war es am Anfang auch. Dirk Stettner, der Fraktionschef, trat auf die Bühne, sagte nochmal, was er für Qualitäten an Kai Wegner schätzt. Und danach wurde jemand aufgerufen, der sich gemeldet hatte. Ich habe den Namen erst gar nicht richtig verstanden. Ich dachte, ein Herr Bickert. Aber das war dann ein bemerkenswerter Auftritt.
Ja, genau. Es war Wolfram Wickert aus dem Kreisverband Mitte, 85 Jahre alt, der seine Lebensgeschichte dann auch ein bisschen erzählt hat. Es ist der Bruder vom ehemaligen Tagesthemenmoderator Ulrich Wickert.
Großonkel von Adenauer, sagte er auch.
Also, Großneffe.
Großneffe, ja.
Wenn der Großonkel von Adenauer noch leben würde, da würden auch 85 nicht reichen. Aber auf jeden Fall, der sagte aber nicht, wie sein berühmter Bruder, wünschte keine geruhsame Nacht, sondern sorgte dafür eben, dass der Abend nicht so geruhsam war. Weil wie gesagt, er hat gesagt, also auch angesichts dessen, was er so höre von den Leuten in der Stadt, also er habe Zweifel, dass Kai Wegner der richtige Spitzenkandidat sei und deswegen wolle er.
Wir hören da jetzt mal rein, weil das, ich finde, das muss man auch akustisch auf sich wirken lassen.
Liebes Präsidium, liebe Delegierte, im Dunkeln ist gut munkeln, es ist so dunkel hier. Also ich persönlich habe so meine Zweifel und wenn man so die Stimmung unter den Wählern und Wählerinnen anguckt, dann habe ich so meine Zweifel, ob wir den richtigen Kandidaten haben. Und ja, Also, komme aus einer Familie.
Ja, und so redete Wolfram Wickert halt immer weiter und dann kam er zu seiner Conclusio.
Und ich finde, um das Ruder herumzureißen, bewerbe ich mich mal so ganz locker als Gegenkandidat. Ich will also kandidieren. Ich danke. Ihr könnt ruhig ein bisschen mehr klatschen.
Ja, so kann man es auch machen.
Genau, man hat das, glaube ich, im Hintergrund gehört. Es gab Geraune im Saal, weil damit hatte wirklich niemand gerechnet. Vielleicht kleine Seitenbemerkung. Es gab dann ja auch kurz irgendwie so die Frage, hat das irgendjemand in der CDU orchestriert? Also war das ein abgekartetes Spiel? Man hat da einen sehr alten Mann vorne hingestellt, um da Kai Wegner eins auszuwischen. Nach allem, was ich gehört habe, ist das nicht der Fall. Das war eine Einzelaktion, die nicht von irgendwem abgesprochen und abgekartet war.
Und vor allen Dingen dauert das ja auch eine Weile, bis das in den Saal durchgesickert war. Alle hatten erst gedacht, okay, ja, kritische Töne, na gut, okay, irgendwie alter Mann steht da vorne und redet. Ich habe noch andere Leute getroffen, ein Teil des Saals war rausgegangen zum Buffet und hat das überhaupt nicht mitbekommen. Also bis alle die Dimension erkannt hatten, was das gerade auslöst, das hat noch mal eine Weile gedauert.
Genau, und das war ja also natürlich eine politische Dimension, aber auch eine organisatorische, weil dann konnte auf einmal nicht mehr einfach per Akklamation der Spitzenkandidat bestimmt werden, sondern es musste eine geheime Wahl geben. Es mussten Wahlzettel gedruckt werden.
Genau, und das hat man in der CDU schon lange nicht mehr gemacht, weil es nämlich eigentlich digitale Abstimmung gibt. Aber wenn man nicht auf digital vorbereitet ist, dann trifft es einen halt kalt. Am Ende muss man sagen, hat das zwar eine Stunde Verzögerung gebracht, aber ich weiß nicht, welche Erwartung hattest du? Könnte das für Wegner schiefgehen? Jetzt gar nicht so sehr, dass irgendwie ein Wolfram Wickert Spitzenkandidat wird, sondern dass einige im Schatten der geheimen Wahl dann auf einmal denken, ach, jetzt können wir dem Kai ja doch einen Denkzettel mitgeben.
Ja, die Frage war wirklich, wie viele kühlen da jetzt einfach mal ihr Mütchen? Es ist ja am Ende aber nicht so gekommen. Also Kai Wegner hat 92,64% bekommen in geheimer Abstimmung. Ich hatte, während die Wahl noch lief, mit einem Abgeordneten da gestanden und der meinte, oh, also wenn der Wickert mehr als nur seine eigene Stimme bekommt, ist das echt kein gutes Zeichen. Gut, er hat dann 18 bekommen. Ich habe dann hinterher nochmal mit demselben Abgeordneten gesprochen und der meinte, nee, eigentlich sei das doch jetzt total gut gewesen für Kai Wegner, weil jetzt habe der mal eine ehrliche Meinung, also weiß wirklich, wie er dasteht in der Partei. Ein anderer Abgeordneter meinte, ist doch viel besser, als wenn da 100% Jubelperser die Hand gehoben haben. Ich glaube, letztlich kann Kai Wegner das auch genauso sehen. Er weiß jetzt wirklich, wo er steht und kann jetzt in den Wahlkampf gehen.
Und das mit einem Programm, was an dem Abend dann auch noch mit beschlossen wurde, das Wahlprogramm. Selbstbewusst heißt es Regierungsprogramm und die Überschrift ist Berlin wird.
Genau, Berlin wird einiges. Berlin wird sicherer, Berlin wird sauberer und so weiter und so fort. Der Grundtenor ist, wir haben schon einiges geschafft, aber es ist auch noch viel zu tun und da wollen wir ran. Und natürlich ist auch so ein Wahlprogramm, Regierungsprogramm wieder der Ritt durch den Garten, genauso wie Kai Wegner das in seiner Rede gemacht hat. Aber klar, da sind so Geschichten drin wie Verkehr, wo die CDU ja eben Duftmarken setzen will. Aber auch, das habe ich eben nicht erwähnt, war natürlich auch in Kai Wegners Rede drin, so Sachen wie Sicherheit. Da will man sich eben als die Law-and-Order-Partei in Berlin präsentieren. Bin mal gespannt, ehrlich gesagt, wie das im Wahlkampf funktionieren wird. Weil ja, sie haben da einiges gemacht. Polizeireform, Verfassungsschutzreform. Andererseits haben wir in Berlin zum Beispiel dauernde Schießereien. Also mal gucken, inwieweit da gemachte Sicherheitspolitik und gefühlte Sicherheit auseinanderklaffen, wie die CDU da im Wahlkampf ankommt.
Die besten, wie soll man sagen, Zutaten für einen ja, guten Wahlkampf.
Genau, für einen polarisierenden Wahlkampf auch. Und ich meine, jetzt haben wir sie wirklich alle zusammen. Wir haben die SpitzenkandidatInnen zusammen, wir haben die Wahlprogramme zusammen. Also jetzt ist die Grundlage gelegt.
Jetzt kann es losgehen, könnte man sagen, wenn es nicht schon längst losgegangen wäre. Die Berliner CDU, sie ist jetzt auch fit für den Wahlkampf. Spitzenkandidat und Wahlprogramm sind gesetzt. Danke bis hierher, Sabine. Wir reden gleich nochmal, denn in dieser Woche standen auf der landespolitischen Bühne auch noch zwei Untersuchungsausschüsse im Rampenlicht. Bevor wir aber darüber reden, wechseln wir kurz nach Brandenburg. Und dazu begrüße ich jetzt Martin Adam aus unserer landespolitischen Redaktion in Potsdam bei mir. Hallo Martin.
Hallo Thorsten.
Martin, lass uns über Gordon Hoffmann reden. Er ist seit dem Regierungswechsel in Brandenburg Bildungsminister im Kabinett von Dietmar Woidke und war diese Woche gleich mehrfach medial präsent. Fangen wir mal mit dem weitreichenden Thema an, würde ich sagen. Ich nenne es mal Mangelversorgung. Es gibt nicht ausreichend Lehrkräfte fürs nächste Schuljahr in Brandenburg. Das hat er jetzt klipp und klar gesagt. Wo hat er das denn getan?
Gordon Hoffmann hat Anfang der Woche tatsächlich ziemlich Welle gemacht mit etwas, was Ja, Mangelversorgung, sagtest du jetzt. Ich würde tatsächlich von einer Brandenburger Bildungskrise sprechen. Er sagte im Podcast Moment mal Brandenburg des Kollegen Igor Göldner. Also hört mal zu, Bildungskrise, das ist alles nicht ganz neu. Wir haben Lehrermangel, auch das wissen wir lange schon in Brandenburg. Aber jetzt sind wir an einem Punkt, wo wir die Stundentafel nicht mehr garantieren können im kommenden Schuljahr. Stundentafel heißt, das, was bildungspolitisch vorgegeben ist, als Mindestmaß an Unterrichtsstunden pro Schulfach, also es muss in der Klasse 9 so und so oft Mathematik unterrichtet werden in einem Schulfach, damit das überhaupt als unterrichtet gilt und damit das zwischen den Bundesländern deutschlandweit vergleichbar ist. Und das kann man in Brandenburg nicht mehr garantieren. Hoffmann sagt, wir können nicht versprechen, dass eben dieser Kernunterricht an jeder Schule überall in Brandenburg gewährleistet werden kann.
Das kann ja weitreichende Konsequenzen haben. Das ist ja eigentlich eine Kapitulationserklärung, oder wie würdest du das beschreiben?
Naja, er hat durchaus weitergesprochen. Er hat jetzt nicht die Hände gehoben, aber sagt halt schon erstmal, hier ist ein Problem. Und nochmal, das ist nicht ganz neu, das Problem. Es spitzt sich halt jetzt zu. Und was man bei Gordon Hoffmann jetzt wissen muss, ist, der ist zum ersten Mal ein Bildungsminister im Land Brandenburg seit der Wende, der aus der CDU stammt. Das heißt, der hat in Anführungsstrichen ein bisschen weniger Gepäck dabei. Wenn man jetzt Bildungsminister für die SPD wäre und die SPD hat eben über den längsten Zeitraum in der Brandenburger Nachwendegeschichte die Bildungsminister gestellt. Wenn man da jetzt sagen würde, hört mal, wir müssen hier richtig ran, wir haben ein großes Problem, müsste man sich eben auch immer anhören, ihr habt dieses Problem verursacht. Und jetzt ist mein Eindruck, dass Hoffmann als auch relativ neuer Bildungsminister, wirklich aber auch als ausgewiesener Bildungsexperte, ein bisschen auf den Tisch haut und tatsächlich auch Druck macht, um erstmal allen das Problem vor Augen zu führen. Wir haben dann später mit ihm gesprochen für Brandenburg aktuell und da hat er das Problem nochmal so beschrieben.
Es geht darum, dass wir einen riesigen Lehrkräftemangel haben. Wir haben die Stellen, aber wir kriegen sie nicht besetzt, einfach weil sich nicht genügend Leute bewerben. Und wir müssen natürlich dafür Sorge tragen, dass der Unterricht, der in der Stundentafel steht, tatsächlich auch in den Schulen stattfindet. Und das geht eben nur mit Lehrkräften. Und deshalb ist tatsächlich eine der Optionen, die wir prüfen, ob wir die Stundentafel gegebenenfalls anpassen.
So, nehmen wir das mal kurz auseinander, weil da steckt eine ganze Menge drin. Ja. Das eine ist nämlich, die Stellen sind da, sagt Hoffmann. Dazu muss man sagen, die Koalition aus SPD und CDU, die ja erst im Frühjahr angefangen hat, nachdem SPD und BSW die Koalition zerfallen war, haben beschlossen, im Koalitionsvertrag beschlossen, dass 250 neue Lehrerinnen und Lehrerstellen geschaffen werden sollen in Brandenburg. Das relativiert sich, wenn man bedenkt, dass SPD und BSW gemeinsam 345 Stellen gestrichen hatten. Also es ist immer noch eine Kürzung unterm Strich, aber eine geringere. Und diese Stellen sind da, können aber nicht besetzt werden, weil schlichtweg zu wenig Personal da ist. Daraus kann man jetzt verschiedene Schlüsse ziehen. Einer ist, das hatte Hoffmann gerade angesprochen, dass eben diese Stundentafel gekürzt wird. Dass man also sagt, wir senken das Mindestmaß an Unterricht, was gebracht werden muss.
Und gleichzeitig hat er ja auch darüber gesprochen oder offen darüber philosophiert, ob man nicht möglicherweise auch Lehrkräfte dann eben möglicherweise auch gegen ihren Willen irgendwo anders hin versetzen kann, um für Ausgleich zu sorgen.
Genau, das wäre die zweite mögliche Maßnahme. Er sagt, die Schulämter suchen eben unter Hochdruck einfach nach neuem Personal. Also sollten das hier Lehrer und Lehrer irgendwo außerhalb Brandenburgs hören, Brandenburg sucht euch. Das ist aber einfach schwer, ne? Das machen die ohnehin und es zeigt sich halt schlichtweg, na, so richtig klappt es nicht. Und wenn man dann schaut, wo und wie groß das Problem ist, dann merkt man, das ist nicht überall in Brandenburg gleich groß. Im Bereich rund um Berlin herum sind die Schulen deutlich besser versorgt. Da ist der Mangel geringer, weil dort schlichtweg auch mehr Menschen leben und leben wollen, als in der Fläche. Man könnte also jetzt, sagt Hoffmann, Lehrer und Lehrerinnen, die ohnehin in Brandenburg sind, versetzen. Das erstmal freiwillig, aber wenn das nicht klappt, vielleicht auch mit ein bisschen Druck. Das wird natürlich bei den Lehrkräften nicht gut ankommen, nachvollziehbarerweise. Denn das sind ja Menschen, die auch Familien haben, die irgendwo verwurzelt sind, die irgendwo wohnen. Wenn dann der Dienstherr, also das Land Brandenburg, kommt und sagt, ab morgen Prignitz, muss man damit Widerstand rechnen? Wir haben bei der GEW nachgefragt, der Bildungsgewerkschaft, und deren Vorsitzender Günther Fuchs sagt auch, Leute, kann man drüber nachdenken, aber über die Theorie wird es wohl nicht hinausgehen.
In den 90er, Anfang 2000er Jahre sind schon mal versucht worden, Lehrkräfte gegen den Willen umzusetzen. Das hat nicht funktioniert. Und deswegen appellieren wir daran, dass es attraktive freiwillige Angebote geben muss, dass die Kolleginnen und Kollegen dorthin gehen, wo da Bedarf ist. Aber wir haben kaum noch Landesteile, wo wir keinen Bedarf haben. Und es ist natürlich nicht nachvollziehbar, dass man dort, wo man zu wenig Lehrkräfte hat, auch noch um- und versetzen kann.
Das lässt also ganz schnell die Luft raus aus dieser Idee, zu sagen, wir gehen dahin, wo Überversorgung ist und verteilen um, wenn es de facto nirgendwo Überversorgung gibt.
Wie reagieren denn die Eltern auf das, was Gordon Hoffmann sagt?
Da passiert jetzt was ganz Interessantes. Ich weiß nicht, ob ich das gerade überinterpretiere, aber mein Eindruck ist, dass dieses Kalkül von Hoffmann, dieses wirklich mal jetzt den Elefanten in den Raum stellen und zu sagen, es geht nicht mehr nur darum, dass wir diffus über Mangel sprechen, sondern hier steht zur Debatte, ob Brandenburger Schulabschlüsse nicht heute, nicht morgen, aber perspektivisch vielleicht nicht mehr anerkannt werden können. Meine Unterstellung ist, er macht das auch, um Kompromissbereitschaft herzustellen, damit sich alle ein bisschen in Anführungsstrichen zusammenreißen. Und Anfang der Woche hieß es vom Landeselternrat dazu noch, also Unterricht kürzen, liebe Leute, das kann ja wohl nicht die Lösung sein. Wir haben mit Matthias Knoll gesprochen, das ist der Sprecher des Landeselternrates. Der hatte dann hier noch folgenden Vorschlag, um Personal quasi in die Schulen zu bringen.
Unsere Idee ist, dass die Pädagogen, die in den Kitas, in den Kindergärten sind, die demnächst freigesetzt werden, in den Schuldienst mit übernommen werden und dort entsprechend arbeiten können und die Lehrer, die vor Ort sind, in ihren administrativen, bürokratischen Dingen, die sie zu erledigen haben, unterstützt werden oder entlastet werden und diese Kräfte dort mit eingebunden werden.
Ja, also da hieß es noch, also wir können auf gar keinen Fall an den Unterricht rangehen, da müssen wir gucken, dass wir Personal umverteilen. Ein paar Tage später, am Donnerstag, hat sich der Landeselternrat dann in einem Brief nochmal an den Bildungsminister gewandt und sich deutlich kompromissbereiter gezeigt und gesagt, vor dem Hintergrund, dass diese Brandenburger Stundentafel über dem Bundesdurchschnitt liegt, sei man durchaus offen dafür, wenn es denn sein muss, diese Stundentafel ein bisschen einzukürzen, also tatsächlich Unterrichtsstunden rauszunehmen, in der Hoffnung, dass man dann das sozusagen neu definierte Mindestmaß mit den vorhandenen Lehrerinnen und Lehrern abbilden kann.
Martin, jetzt hast du schon gesagt, Gordon Hoffmann hat durchaus so ein Interesse daran, sich als Macher zu präsentieren. Es gab einen zweiten Anlass, bei dem man das sehr gut beobachten konnte. Da tauchte er an einer Grundschule in Bestensee auf in dieser Woche persönlich. Was war denn da los?
Ja, Hoffmann will tatsächlich Haltung zeigen und ist dann genau auch am Montag nach Bestensee gefahren in eine Grundschule, die Schule mit Courage, Schule ohne Rassismus sein möchte. Das ist ein bundesweites Netzwerk. Und Schulen müssen sich darauf bewerben, müssen dann auch wie so eine Art interne Abstimmung durchführen. Und wenn 70%, mindestens 70% aller an der Schule Beteiligten, also auch der Schülerinnen und Schüler, sagen, ja, da bekennen wir uns dazu, das wollen wir machen, dann kann man Teil werden von diesem Netzwerk. In Brandenburg allein sind auch schon über oder fast 120 Schulen Teil dieses Netzwerks. Also es wäre jetzt gar nicht so außergewöhnlich, wenn sich nicht eine Elterninitiative gebildet hätte, die dagegen ist. Die sagt, nee, Schule ohne Rassismus, das wollen wir gar nicht unbedingt, mit der Begründung, dass das gegen das Neutralitätsgebot verstoßen würde. Dass man selbst, heißt es dann in Posts, in Social Media und auch auf unsere Anfragen vom RBB, dass man selbst natürlich gegen Mobbing sei, gegen Rassismus, aber wenn jetzt die Schule sich das sozusagen auf die Fahne schreibt, dann geht das zu weit. Dann sei das nicht mehr neutral. Und damit schließt das an eine größere Debatte, die wir kennen, über die wir auch schon mal in der Spreepolitik gesprochen haben. Dieses auf einen Punkt ausgelegte Verständnis von Neutralität, dass Neutralität quasi komplette Haltungslosigkeit bedeutet und man wie so ein weißes Blatt Papier ist. Und an der Stelle ist Gordon Hoffmann hingefahren und hat gesagt, ich zeige hier Gesicht, hat ein Grundgesetz in der Hand gehalten, den ganzen Tag, den er da war, und Folgendes erklärt.
Natürlich bin ich für eine neutrale Schule, aber Neutralität gegenüber Rassismus kennt das Grundgesetz nicht. Mir ist nur wichtig, dass hier eine Schule genau das macht, was sie nach dem Schulgesetz machen soll, nämlich unsere Schülerinnen und Schüler im Sinne unseres Grundgesetzes zu erziehen.
Also natürlich muss eine Schule parteipolitisch neutral sein. Darf sich jetzt kein Lehrer oder Lehrerin hinstellen und sagen, die Partei ist gut, die Partei ist schlecht. Aber sich zu den Grundwerten des Grundgesetzes zu bekennen, daraus schließt dann, dass man gegen Rassismus sich stellt. Das ist nicht nur möglich, das ist Pflicht der Schule.
Kann man schon abschätzen, wie die Geschichte an der Grundschule weitergehen wird? Also da wird es jetzt eine Abstimmung geben.
Genau, diese Abstimmung endet auch am Freitag. Noch kennen wir das Ergebnis nicht. Interessant war, dass diese Elterninitiative tatsächlich die Konfrontation gesucht hat oder hat es zumindest angekündigt und hatte angekündigt, mit einem Anwalt dort aufzutauchen, in der Schule und den Bildungsminister zu konfrontieren. Und davon ist aber nichts passiert. Am Ende kam dort niemand. Also Hoffmann hatte sich offenbar auch darauf vorbereitet, mit Bürgerinnen und Bürgern eben auch mit dieser Elterninitiative ins Gespräch zu gehen und sich da auszutauschen. Am Ende war aber niemand da. Also am Ende stand Hoffmann ja nicht alleine da. Der hat sich ja mit den Leuten aus der Schule und den Schülerinnen und Schülern unterhalten. Das war auch ganz beeindruckend, weil die dort wirklich eine Wahlurne aufgebaut hatten und Diskussionen vorbereitet haben. Und es ging dann wirklich darum, dass die Schülerinnen und Schüler nicht einfach irgendwie Ja oder Nein auf den Zettel schreiben, sondern sich damit auseinandersetzen. Was heißt das eigentlich? Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage und da eine Entscheidung über sich selbst, über ihre eigene Schule treffen und das durchaus zu einem demokratischen Bildungsprojekt sozusagen auch gemacht wurde.
Also viele Hausaufgaben für Gordon Hoffmann. Wir haben in der Spreepolitik über die Performance des Brandenburger Bildungsministers gesprochen. Martin Adam aus unserer Landespolitikredaktion Potsdam, dir vielen Dank für die Einblicke.
Gerne.
Und jetzt nochmal ein schneller Wechsel zurück zu dir, Sabine Müller aus unserer Landespolitikredaktion in Berlin. Es gab noch zwei Untersuchungsausschüsse, die diese Woche Schlagzeilen gemacht haben. Der eine hat getagt, der andere hat sein Endergebnis vorgestellt. Womit fangen wir an? Mit dem, der getagt hat und der hier schon oft Thema war in der Spreepolitik, der Untersuchungsausschuss zur Fördergeldaffäre in der Kulturverwaltung. Da kam es zu tumultartigen Szenen. Hast du irgendwann aus dem Ausschuss berichtet? Wie kam es denn dazu?
Ja, es war tatsächlich, glaube ich, eine ziemlich denkwürdige Ausschusssitzung. Der wichtigste Zeuge an dem Tag war der Ex-Kultursenator Joe Cialo. Der hätte ja eigentlich schon vor zwei Wochen da sein sollen. Da hat er aber seine Ladung zu spät bekommen, war dann überhaupt nicht im Lande und kam also jetzt. Kam mit gleich zwei Anwälten und hat sich dann dahingesetzt und hat erst durch seine Anwälte und dann auch durch ihn selbst sehr schnell klargemacht, er will gar nichts sagen. Er beruft sich auf sein Aussageverweigerungsrecht. Das fanden die Abgeordneten gar nicht gut. Das haben sie auch sehr klar gemacht. Dann gab es immer mal wieder Unterbrechungen und nach dem Motto, ja, wie gehen wir denn jetzt weiter vor und fragen wir trotzdem. Und dann haben die Abgeordneten auch gesagt, ist blöd, wenn du nicht sagen willst, aber Fragen stellen wir trotzdem. Dann kannst du halt in 100 Varianten sagen, dass du nichts sagen wirst. Das schaukelte sich dann dermaßen hoch, dass immer wieder die Ausschussvorsitzende Manuela Schmidt von der Linken und die Anwälte von Cialo aneinander gerieten, weil die Anwälte nämlich dauernd sich eingemischt haben in diesen Ausschuss und Rederecht wollten bzw. geredet haben. Mhm. Anwälte haben aber kein Rederecht im Ausschuss und das wurde immer lauter, immer lauter. Irgendwann haben die sich praktisch angeschrien, die Ausschussvorsitzende und die Anwälte. Also sowas hatte ich tatsächlich noch nicht erlebt.
Irgendwann nahm das dann die skurrile Form an, das glaube ich war es Daniel Wesener von den Grünen, der Cialo fragte, wie denn das Wetter sei und das brachte dann irgendwie auch das Fass zum Überlaufen?
Ja genau, das war einfach so, dass Joe Cialo selbst auf die einfachsten Sachfragen nicht geantwortet hat. Wir hatten ja ein bisschen schon damit gerechnet, dass er vielleicht nicht aussagen wird zum Thema, ich will mich nicht selbst belasten, aber es ging dann wirklich auch um ganz banale Fragen. Joe Cialo wurde zum Beispiel gefragt, wann war denn eigentlich Ihr letzter Tag als Senator? Hat er nicht beantwortet und deshalb kam dann irgendwann Daniel Wesener und sagte, würden Sie zustimmen, schönes Wetter heute oder so. Er wollte einfach
demonstrieren, wie absurd die Situation ist.
Genau, und wie unglücklich er damit ist. Und da sind die Anwälte halt dann total ausgerastet nach dem Motto, hat nichts mit dem Untersuchungsgegenstand zu tun. Also die Stimmung war einfach von Anfang an total angespannt. Und man merkte, da sind beide Seiten schon auf Konfrontation gebürstet.
Stichwort Untersuchungsgegenstand, vielleicht nochmal kurz zur Rekapitulation für alle. Also der Untersuchungsausschuss, der untersucht die Vergabe von Mitteln für Projekte gegen Antisemitismus, die, sagen wir mal, ohne Prüfung, kann man sagen, freihändig von der Kulturverwaltung bzw. der Führung der Kulturverwaltung vergeben wurden.
Ja, es geht tatsächlich um handverlesene Projekte. Die meisten davon waren der Verwaltung von der CDU-Fraktion vorgeschlagen worden, von zwei Abgeordneten. Und der Landesrechnungshof hat sich das Ganze angeguckt und hat festgestellt, dass seiner Ansicht nach dieses ganze Verfahren von vorne bis hinten rechtswidrig war, von der willkürlichen Auswahl der Projekte, wie der Rechnungshof gesagt hat, bis dann eben dazu, dass am Ende 13 Förderbescheide unterzeichnet wurden, die nicht inhaltlich geprüft waren. Und da muss man immer dazu sagen, das war nicht mehr Joe Cialo, der diese Bescheide unterschrieben hat. Da war er schon zurückgetreten aus Frust über Haushaltskürzungen und so weiter, sondern es war seine Nachfolgerin, Sarah Wedel-Wilson. Und deswegen hatte Cialo, glaube ich, auch lange gedacht, er ist eigentlich fein raus. Hat sich auch ein eigenes Gutachten bestellt, wo eben drin steht, der Herr Cialo hat nichts unterschrieben, also hat er auch keine Verantwortung. Das hat sich aber spätestens durch den Landesrechnungshofbericht schon ein bisschen anders dargestellt. Und dann war eben vor zwei Wochen Sarah Wedel-Wilson im Ausschuss, die ja auch mehr oder weniger die Aussage verweigert hat, aber ein Eingangsstatement oder eine Erklärung abgegeben hat. Und da hat sie ziemlich klar Joe Cialo belastet, hat gesagt, Unter dem seien doch eigentlich die Projekte und das Geld schon bewilligt worden. Und worauf sie sich da beruft, ist eine doch auch etwas kuriose Situation. Denn er hatte schon seinen Rücktritt angekündigt, hatte aber noch nicht die Entlassungsurkunde in der Hand. Und zwischen diesen beiden Terminen hat er nochmal in der Verwaltung einen handschriftlichen Vermerk gemacht und sein Haus gebeten, teilt doch bitte den Projekten mit, dass die Bewilligung erfolgt ist. Und da stellt sich natürlich wirklich die Frage, also wie viel Verantwortung trägt er für diese ganze rechtswidrige Sache, auch wenn er am Ende nicht unterschrieben hat. Und da ist ihm, glaube ich, irgendwann aufgegangen, sieht nicht so gut aus für mich, vielleicht sage ich besser nichts im Ausschuss.
Und die zwei CDU-Abgeordneten, von denen du gesprochen hattest gerade, die da besonders bei dieser Affäre im Rampenlicht stehen, das sind der haushaltspolitische Sprecher Christian Goyni und Fraktionschef Dirk Stettner, denen vorgehalten wird, dass sie ja übermäßigen Druck ausgeübt hätten auf die Kulturverwaltung oder auf die Senatoren. Die sind schon mal gehört worden im Ausschuss, da haben wir auch hier drüber berichtet. Die wurden nochmal geladen, deshalb nur ganz kurz. Hat das irgendwelche neuen Erkenntnisse gebracht?
Nein, nicht wirklich. Die haben eigentlich wiederholt, was sie schon beim letzten Mal gesagt haben, dass sie glauben, dass sie einfach nur ihre Pflicht als Abgeordnete gemacht haben, dass sie nämlich sich einsetzen für Projekte, für Dinge, die sie gut finden, für den Kampf gegen Antisemitismus, dass sie da der Kulturverwaltung gesagt haben, schaut euch mal diese Sachen an, finden wir gut, dass sie auch durchaus robust mal Einfluss genommen haben, gesagt haben, warum geht das nicht schneller, wichtiges Thema, bringt das Geld auf die Straße, aber dass sie eben nichts falsch gemacht haben. Das Spannendste fand ich fast, dass Christian Goyni sich auf zwei Gutachten oder beziehungsweise vor allem ein Gutachten berufen hat, um zu sagen, also er findet, beim letzten Mal sei er da ungebührlich unter Druck gesetzt worden und als Abgeordneter müsse er zu vielen Dingen überhaupt nichts sagen, aber dann doch sehr ausführlich Rede und Antwort gestanden hat. Ich hatte fast gedacht, der setzt sich genauso wie Giocciolo hin und sagt, also meine erste Aussage verwertet ihr bitte mal nicht, da habt ihr mich unter Druck gesetzt und jetzt sage ich gar nichts mehr, so war es aber nicht.
Dann, die Legislaturperiode nähert sich ja dem Ende. Wo steht dieser Ausschuss jetzt in Sachen Aufklärung gerade? Ist da noch Bedeutendes zu erwarten?
Also ich glaube, viel ist einfach durch die Aktenlage und die bisherigen Zeugen schon geklärt. Aber klar, ist es blöd, wenn zwei Schlüsselfiguren nicht ausgesagt haben. Da fehlt schon ein Teil der Aufklärung. Und gerade die Opposition hätte sich von Giallo schon auch ein bisschen was zur Frage erwartet, was wusste eigentlich Kai Wegner? Der regierende Bürgermeister bringt ja im Moment wirklich viel Land zwischen sich und diese ganze Affäre, sagt mehr oder weniger, ich wusste eigentlich überhaupt nichts davon, das glauben ihm Grüne und Linke nicht. Hatten gehofft, dass Giallo dazu was sagt, aber wie gesagt, dazu ist es nicht gekommen. Und was jetzt den Zeitplan angeht, eigentlich wollte der Ausschuss Anfang Juli komplett fertig sein. Er lässt jetzt aber mal prüfen, wie das denn eigentlich so ist, ob sich diese Zeugen wirklich auf ein so umfassendes Auskunftsverweigerungsrecht berufen können. Denn das war gestern schon eine Sorge, die ich gehört habe da im Ausschuss. Wenn das durchkommt, dass sich die Leute da wirklich hinsetzen können und nicht mal zu den banalsten Fragen was sagen, also wann war eigentlich ihr letzter Arbeitstag, dann, so war da die Einschätzung, dann können Untersuchungsausschüsse einpacken, weil dann kommt da überhaupt nichts mehr. Also ich gehe relativ fest davon aus, dass diese Frage vor Gericht gehen wird und geprüft wird. Und das wird dann natürlich dauern. Also ich habe gestern auch mit Leuten gesprochen, die meinten, vielleicht sehen wir uns in der nächsten Legislaturperiode nochmal wieder in diesem Ausschuss.
Wir werden sehen. Ein zweiter Untersuchungsausschuss, der hat in dieser Woche einen Schlussstrich unter seine Arbeit gezogen. Der Untersuchungsausschuss Neukölln, der hat seinen Abschlussbericht vorgelegt. Deshalb zuerst nochmal kurz, das ist auch ein Untersuchungsausschuss, mit dem du dich intensiv befasst hast. Womit hat sich dieser Ausschuss genau befasst?
Der Ausschuss hat 4 Jahre lang gearbeitet, was auch wirklich lang ist, und hat sich befasst mit einer rechtsextremistischen Anschlagsserie in Neukölln. Zwischen 2009 und 2021 hat man sich angeguckt, wobei es auch Leute gibt, die sagen, da passieren auch immer noch Dinge jetzt ganz aktuell, aber das war der Zeitraum, den sich der Ausschuss angeguckt hat. Die Polizei rechnet diesem Neukölln-Komplex, wie er genannt wird, mehr als 70 Straftaten zu. Opferverbände sagen, eigentlich sind es einige hundert. Das reicht von Bedrohungen, Sachbeschädigungen bis hin zu Brandstiftungen. Also da sind Autos in Flammen aufgegangen. Die Frage war schlicht und einfach, stand da ein ganz klares rechtsextremistisches Netzwerk in Neukölln dahinter? Wie lief vor allem auch die Aufklärung? Haben die Sicherheitsbehörden das gut gemacht oder haben die versagt? Und das wurde eben 4 Jahre lang jetzt von diesem Ausschuss untersucht.
Und zu welchem Ergebnis ist er gekommen?
Eigentlich kann man nicht sagen Ergebnis, man muss eigentlich sagen Plural Ergebnisse. Also es gibt einen großen Abschlussbericht mit einem Mehrheitsvotum oder einem Mehrheitsteil. Und dann gibt es aber noch 2 Sondervoten. Und wie das funktioniert hat, das war so. Also an diesem Mehrheitsbericht, da haben CDU, SPD, Grüne und Linke gemeinsam gearbeitet. Da gibt es erstmal so einen Feststellungsteil, also wen haben wir überhaupt gehört, was haben die gesagt und so. Und dann gibt es aber eben auch einen Teil mit Bewertungen und Empfehlungen. Daran haben die vier Fraktionen auch gemeinsam gearbeitet, aber Grüne und Linke haben letztlich gesagt, das geht uns nicht weit genug und deswegen haben die nicht zugestimmt, sondern sich enthalten. Und haben eben nochmal ein Sondervotum gemacht, wo sie ihre Sicht der Dinge darstellen. Auch ein Sondervotum gemacht hat die AfD. Da muss man allerdings sagen, dass deren Vertreter aus Krankheitsgründen kaum im Ausschuss anwesend war. Die hatten dann da einen Referenten sitzen, aber haben halt trotzdem einen sehr umfassenden Bericht selbst gemacht. Die anderen vier Fraktionen haben das sehr kritisch gesehen.
Ja, und welche Feststellungen hat der Ausschuss in diesen verschiedenen Voten und Bewertungen denn nun getroffen?
Also wenn wir mal sozusagen mit dem Mehrheitsbericht anfangen, werden da Defizite, das Wort Fehler kommt da nicht vor, wenn ich es richtig gesehen habe, Defizite erwähnt, vor allem bei der Polizei und bei der Staatsanwaltschaft, sowohl was jetzt die personelle und technische Ausstattung angeht, als auch die Strukturen. Und da wurde bei der Pressekonferenz beispielsweise von der SPD-Vertreterin sehr klar gesagt, das habe schon auch die Aufklärung der Straftaten erschwert und das Vertrauen der Betroffenen in die Behörden erschüttert. Zum Beispiel zu spät erkannt, dass es hier um eine Serie von Anschlägen ging und nicht um Einzeltaten. Die Staatsanwaltschaft habe Verfahren zu früh eingestellt. Informationsaustausch hätte besser laufen können. Also da gab es schon Kritik, aber längst nicht so hart wie das, was dann von Grünen und Linken gekommen ist. Die haben zum Beispiel sich auch sehr auf den Verfassungsschutz konzentriert, haben gesagt, der Verfassungsschutz habe komplett versagt in dieser ganzen Geschichte. Der habe nichts geliefert, der habe nicht als Frühwarnsystem agiert, der habe nicht zur Aufklärung beigetragen. Also das war schon ein Punkt, wo es sehr auseinander ging. Ein wichtiger Punkt, den wir auf jeden Fall auch erwähnen sollten, weil es da einen sehr schwerwiegenden Verdacht gab. Der Ausschuss hat keine Anzeichen gefunden für systematische rechtsextreme Netzwerke bei der Polizei, die jetzt irgendwie die Aufklärung bewusst behindert hätten. Da gab es rechte Chatgruppen, die man gefunden hat, also wo unangenehme Sachen gepostet wurden. Es gab auch einen Polizisten, das wurde auch nochmal erwähnt bei der Pressekonferenz, der gemeinsam mit zwei rechtsextremen Geflüchteten zusammengeschlagen hat, dafür auch verurteilt wurde, ist aber immer noch bei der Polizei. Also da gab es Verdachtspunkte, aber eben, sagt zumindest der Mehrheitsbericht und auch die Minderheitenvoten konnten das nicht wirklich bestätigen, dass es da wirklich systematische rechtsextreme Netzwerke gibt. Die CDU hat gesagt, Einzelfälle gäbe es überall, auch bei den Wasserbetrieben. Die Linke hat dazu gesagt, naja, aber die Wasserbetriebe haben keine staatliche Hoheitsgewalt, das sei schon ein bisschen was anderes. Also da hat man auf der Pressekonferenz gemerkt, dass da doch schon durchaus unterschiedliche Sichtweisen auf die Ergebnisse, auf diese Arbeit der vier Jahre auch da sind.
Bei dieser Pressekonferenz waren auch Betroffene mit im Saal. Die saßen jetzt nicht vorne auf der Bühne, aber die haben zumindest das genau verfolgt, was da vorne gesprochen wurde. Wie haben die das gesehen und bewertet?
Ja, die sind nicht ganz zufrieden damit. Wir haben mit einem Mann gesprochen, der sich in so einer Vereinigung auch für Nazi-Opfer engagiert. Der hat gesagt, ihm sei das viel zu lasch, was da im Mehrheitsbericht drin stehe. Da habe er sich mehr gewünscht. Er fand auch, die Zeuginnen und Zeugen seien oft nicht hart genug befragt worden. Was ihnen sehr wütend gemacht hat eigentlich, war, dass der CDU-Abgeordnete Stefan Standfuß davon sprach, das Gefühl der Betroffenen, dass sie da rechtsextremen Terror ausgesetzt seien, das sei eventuell ja auch subjektiv gewesen. Also er hat es nicht ganz abgetan, aber hat schon gesagt, vielleicht doch subjektiv mehr gefühlt, als es dann war. Und da hat dieser Mann von dieser sozusagen Nazi-Opfervereinigung gesagt, also das sei nicht subjektiv gewesen. Das sei Terror gewesen, rechtsextremer Terror, was da passiert sei. Und dann haben wir auch gesprochen mit Ferhat Kocak, einem linken Politiker mittlerweile im Bundestag. Dem ist 2018 das Auto angezündet worden und er sagt, er hat da immer noch Fragen, die auch der Ausschuss nicht habe klären können. Also gerade auch da sind die Informationsflüsse nicht gut gelaufen. Eigentlich lagen alle Informationen vor, dass der bedroht war, dass da was passieren könnte, aber es wurde nicht anständig ausgetauscht und so. Also doch relativ viel Unzufriedenheit bei Betroffenen und Opfern.
Die Akten sind geschlossen, aber die Fragen oder viele Fragen bleiben noch.
Ja, und vor allem stehen in diesem Bericht beziehungsweise in diesen Berichten ja auch Empfehlungen drin, was umgesetzt werden soll. Manches ist auch schon umgesetzt, also es hat schon Veränderungen gegeben, aber es wurde dann auch relativ klar gesagt, lieber Senat, bitte schaut euch das an, was da drin steht. Bitte setzt es auch um, wo es nötig ist. Da muss man jetzt natürlich dazu sagen, dieser schwarz-rote Senat, wir sind 100 Tage vor der Wahl, also da ist nicht mehr viel Zeit. Von daher dürfte das in Koalitionsverhandlungen oder auch für den nächsten Senat dann noch Thema sein.
Hausaufgaben sind sozusagen aufgegeben und wir werden berichterstatterisch schauen, was daraus wird. Sabine Müller aus unserer landespolitischen Redaktion in Berlin. Vielen Dank für die Einblicke.
Sehr gerne.
Und das war die Spreepolitik für diese Woche. Für alles, was während der Woche so an Spannendem in unserer Region passiert, empfehle ich immer gern den Podcast Der Tag in Berlin und Brandenburg. Jeden Abend von Montag bis Freitag kompakt alles, was wichtig ist. Der Tag in Berlin und Brandenburg gibt's in der ARD Sounds App, genau wie uns. Die Spreepolitik. Für heute sagt danke fürs Dabeisein, Thorsten Gabriel.